Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Es ist eine Protestwelle für mehr Klimaschutz rund um den Erdball. Sie haben es auch gerade in den Nachrichten gehört. Hunderttausende Schüler demonstrieren heute in mehr als 100 Staaten über den Slogan Fridays for Future. Nach vielem Beklagen darüber, dass die Kinder dafür die Schule schwänzen, gucken wir jetzt mal, wie diese Demos konstruktiv für den Unterricht genutzt werden könnten, mit prominenter Unterstützung. Und wir stellen Ihnen in unserer Serie Mathe fürs Leben heute einen Schüler vor, der sich gerne dem Wettkampf stellt und bei Mathe-Olympiaden etliche Preise eingeheimst hat. Ich bin Stefanie Gebert, hallo. Freitagnachmittag. Und seit einigen Wochen gehören zu einem solchen Freitagnachmittag wie heute die Demos der Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz. Heute haken sich auch kleinere Städte unter hier in Deutschland und überall auf der Welt soll die Bewegung noch mehr Zulauf bekommen. Genaue Zahlen gibt es noch nicht, aber es werden wohl Hunderttausende sein, die da heute auf die Straße gehen. Sehr gespalten sind die Reaktionen darauf. Die einen glauben, die Schüler haben vor allem die Protestkultur für sich entdeckt, weil sie schwänzen wollen. Die anderen loben die Forderung der Schüler, mehr Schutz fürs Weltklima. Edelgard Bullmann war zweimal unter Kanzler Gerhard Schröder für das Bildungsressort zuständig. Vorher war sie jahrelang Lehrerin am Gymnasium. Und ich habe sie gefragt, wie sie zu den Fridays for Future Demos steht.
Also ich finde es gut, dass Kinder und Jugendliche sich um ihre Zukunft sorgen. Das ist ein richtig gutes und auch ein wichtiges Signal, denn es geht schließlich um ihr Leben.
Aber je nachdem, wie lange diese Demos an den nächsten Freitagen noch andauern, wird ja tatsächlich viel Unterricht verpasst. Und wir wissen alle und Sie aus Ihrer Zeit als Lehrerin vielleicht auch noch um die Diskussion darum, dass fürs Lernen eigentlich immer zu wenig Zeit da ist.
Ja, das stimmt einerseits. Andererseits ist es ja nicht so, dass Kinder nicht und Jugendliche nicht lernen, wenn sie sich auf eine Demonstration vorbereiten. Sie diskutieren ja nicht nur miteinander, sondern sie beschäftigen sich ja auch mit dem Thema. Und das ist absolut notwendig. Wir laufen wirklich sehenden Auges in eine wirklich katastrophale Entwicklung. Die hat schon begonnen. Und ich finde, es ist richtig, dass Jugendliche sagen, jetzt ist Schluss, es muss wirklich mehr getan werden, couragierter gehandelt werden. Und leider wird das nicht gehört, wenn sie nur dies allein in ihrer Familie sagen, von den Eltern sicherlich, aber es findet sich die Aufmerksamkeit. Und deshalb sind Demonstrationen schon gut. Es kommt jetzt darauf an, wie reagiert wird, ob diejenigen, die politische Verantwortung haben, auch zeigen, dass sie diese Warnung, das ist ja eine Warnung, wirklich verstanden haben und couragierter handeln.
Ich würde gerne von den Erwachsenen mal kurz sprechen, die in den Schulen sind, also ehemalige Kolleginnen und Kollegen von Ihnen. Denn Philologenverband Niedersachsen, der hat heute einen Appell gerichtet an die Schüler und sagt auch, die Umsetzung der Schulpflicht wird an dieser Stelle den Lehrkräften überlassen. Politiker würden auf einer Sympathiewelle mitsurfen, also Politiker unter anderem wie Sie, die das loben. Können Sie die Lehrer verstehen, die sich da Sorgen machen?
Ja und nein. Eine Demokratie, und ich begründe mal kurz das Nein, eine Demokratie lebt von Beteiligung. Und ich wünsche mir nicht so sehr, als dass sich viele Menschen beteiligen. Und ich wünsche mir auch sehr, dass es nicht nur ein kurzes Aufflackern ist, sondern dass sie sich auch dauernd daran beteiligen, wie die Zukunft ihr Leben wirklich gestaltet wird. Denn darum geht es immer im Kern. Zum Zweiten kann man das wunderbar in den Unterricht einbauen und integrieren. Und es ist ja nicht so, dass es sich nur alleine von der Zeit der Stunden abhängt, die man in einer Schule verbringt, sondern auch wie intensiv man sich in der Schule dann mit Themen auseinandersetzt und beschäftigt. Es ist ein wunderbares Thema für den Physikunterricht. Sie können wunderbar über Energie eine Unterrichtseinheit machen. Sie können eine Unterrichtseinheit in Biologie, Stichwort Photosynthese, machen. Sie können das in Mathematik wunderbar verwenden, indem Sie nicht nur Rechenmodelle entwickeln, sondern zum Beispiel tatsächlich auch Messungen durchführen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das wirklich miteinander zu verknüpfen und damit ja auch an einem Interesse der Schüler anzuknüpfen. Und dann ist Unterricht immer viel erfolgreicher.
Frau Bullmann, ich finde es interessant, dass Sie als Geisteswissenschaftlerin, Sie haben Politikwissenschaften studiert, erstmal die Naturwissenschaften abgrasen mit Ideen, was dort alles passieren kann. Man könnte ja auch gerade das Demonstrationsverhalten auch in Politik machen.
Ja. Aber klar, man kann den das liegt einmal nahe, Politikunterricht zu thematisieren. Wo liegen die Hindernisse und die Barrieren dafür, dass konsequenter gehandelt wird um unsere Umwelt zu schützen. Denn es geht ja nicht nur um die Klimaentwicklung bei den Demonstrationen, es geht um die Luftverschmutzung, es geht um den Plastikmüll in den Meeren, es geht darum, was wir tagtäglich tun und wie wir mit unserem Tun eigentlich unsere Umwelt so belasten, dass es nicht nur für die nächsten 10 Jahre für die Umwelt eine ganz schwere Belastung darstellt, sondern für die nächsten 50, 100 Jahre und wenn wir nicht damit aufhören, noch länger.
Wie erklären Sie sich denn diesen Reflex, dass erstmal abgebügelt wird an erwachsener Stelle, was die Kinder und Jugendlichen da fordern? Der FDP-Chef Christian Lindner hat sinngemäß gesagt, der Klimawandel sei viel zu komplex, das sollten die Schüler mal schön den Fachleuten überlassen.
Na, die Fachleute haben ja gerade sich in Deutschland zusammengeschlossen. Über 12.000 Wissenschaftler haben gemeinsam ein Statement formuliert, mit dem sie die Forderungen der Schülerinnen und Schüler unterstützen. Und 12.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum sind nicht gerade wenig. Dann zeigt sich doch sehr deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler die Wissenschaftler, die Experten auf ihrer Seite haben. Das sollte man doch zumindest zur Kenntnis nehmen.
Das nehmen wir zur Kenntnis und wir nehmen aber auch zur Kenntnis die andere Seite, nämlich diejenigen, die sagen, jetzt sind es wieder die Jungen, die es besser wissen wollen, die aber nicht gerade an der Macht sind.
Nein, die wollen es ja nicht besser wissen. Es ist ja nicht das, Entschuldigung, wenn ich unterbrochen habe. Also die Erwachsenen wissen es natürlich auch. Wir wissen ja viel mehr, als wir dann tatsächlich tun. Das ist das eigentliche Problem. Es gibt einen massiven Mangel an Handlungen, an Entscheidungen, an Umsetzung. Und manchmal denke ich einfach, ein bisschen weniger Trägheit würde auch den Erwachsenen gut tun.
Allerdings warnen diejenigen, die da ein bisschen kritisch drauf gucken und sagen, dass dieser Schülerstreik sich jetzt so langsam professionalisiert. Es gibt eine Crowdfunding-Kampagne, um die Kosten etwa für die Anreise für die Schüler zu stemmen. Und die Initiatorin, die Schwedin Greta Thunberg, soll für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen werden. Ist das die richtige Entwicklung?
Die richtige Entwicklung, darüber kann man ganz offen gesagt wirklich streiten. Ich hätte kein Problem damit, wenn man einen Spendenaufruf macht, um Schülerinnen und Schüler die Reisekosten zu finanzieren oder sie dabei zu unterstützen. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Schüler selber einfach handeln, dass sie selber auch deutlich zeigen, es geht um unsere Zukunft, es geht um unser Leben und da wollen wir einfach auch zeigen, was wir für wichtig halten. Ich glaube aber, dass die Jugendlichen sich nicht so ohne weiteres das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen werden.
Die ehemalige Bildungsministerin Edegard Bullmann unterstützt die Schülerinnen und Schüler der Fridays for Future Bewegung. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Und diese Bewegung wird längst nicht mehr nur durch Schüler getragen. Auch das haben wir gerade gehört. Es gibt die Scientists for Future, also Forscher, die dabei sind, oder Eltern, die ihren Kindern den Rücken stärken. Und in den USA sind es Studierende der Sunrise-Bewegung, die zum lautstarken Protest aufrufen. Ihr Ziel, die gesamte US-Wirtschaft sollte auf den Klimaschutz ausgerichtet werden. Heike Wipperfürth war für uns bei den Vorbereitungen zur Demo heute dabei.
In einem Hörsaal der Columbia-Universität in New York. 15 Mitstreiter proben Protestlieder für die heutige Kundgebung und prägen sich die Leitlinien der Klimaschutzbewegung Sunrise Movement ein. Wir schließen uns zusammen, um die Klimaveränderung zur obersten Priorität in den USA zu machen, zum Beispiel. Oder die Welt verändern ist ein Vorgang, der uns erfüllt und fröhlich macht. Und Naomi Hollard spricht eine oft gehörte Forderung aus.
Unsere Politiker müssen endlich Klimaschutzmaßnahmen ergreifen.
Die 21-jährige Studierende der Neurowissenschaft hat die Columbia Sunrise Bewegung im Januar gegründet. Eine von mehr als 150 Untergruppen der Bewegung. Sie war vor 1,5 Jahren von Studienabgängern mehrerer Universitäten gegründet worden. Ihr Ziel, das Anti-Klimaschutzprogramm der Trump-Regierung völlig umzukrempeln. Große Aufmerksamkeit erregte im vergangenen November ein Sit-in der Sunrise-Bewegung in dem Büro der mächtigsten Politikerin in den USA. Nancy Pelosi.
Nachdem das Video von dem Sit-in auf YouTube hochgeladen und in den Medien gezeigt wurde, wurden viel mehr Leute aktiv. Vorher war in unserem Land nicht viel los, aber nach dem Video sagen die Leute, mein Gott, es wird ja etwas unternommen, da müssen wir unbedingt mitmachen.
Etwa 200 junge Mitstreiter der Sunrise-Bewegung und Alexandria Ocasio-Cortez, Die 29-jährige Star-Politikerin der Demokratischen Partei hatten sich in Pelosis Büro versammelt und wollten, dass die demokratische Sprecherin des US-Repräsentantenhauses ihre Resolution unterstützt. Darin fordern sie, dass die gesamte US-Wirtschaft auf den Schutz des Klimas ausgerichtet wird und alle Amerikaner im Zuge der ökologischen Wende der Industrie eine Arbeitsplatzgarantie, eine Krankenversicherung und eine Wohnung bekommen. Das ist der sogenannte Green New Deal. Eine Referenz an den New Deal, der in den 1930er Jahren dabei half, die nach der großen Depression brachliegende US-Wirtschaft mit Sozialprogrammen wieder flott zu machen, erklärt Varshini Prakash, eine der 12 Gründer der Sunrise-Bewegung und ihre Sprecherin. Kritik konservativer Politiker, ein Green New Deal sei Träumerei und sozialistischer Populismus, stört die 26-Jährige nicht. Im Gegenteil.
Economic justice. Bei uns steht neben dem Klimaschutz die Suche nach ökonomischer Gerechtigkeit an oberster Stelle. Da machen wir keine Zugeständnisse. Das gilt auch für arme Gegenden, die jetzt schon unter der sich erwärmenden Welt leiden. Wir müssen sie mit massiven Finanzierungsspritzen unterstützen.
Varshini Prakash bestreitet nicht, dass planwirtschaftliche Eingriffe des Staates notwendig seien, um eine klimaneutrale Stromerzeugung schon innerhalb der nächsten 10 Jahre zu erreichen. Zustimmendes Kopfnicken von Daniel Aldana Cohen, Soziologieprofessor an der Universität von Pennsylvania und Experte für Klimapolitik und soziale Bewegungen. Aber er warnt,
es kommt zu großen Veränderungen, wenn Millionen von Menschen auf die Straße gehen und es unmöglich machen, dass das normale Leben so weitergeht wie vorher. Aber Sunrise ist eine viel kleinere Bewegung. Sie will die enge Beziehung zwischen der fossilen Brennstoffbranche und der Politik, zumindest ihre finanzielle Unterstützung vieler demokratischer Politiker, beenden. Sie wird sehr erfolgreich sein. Aber eine Klimabewegung, die das Land verändern will, muss viel weitreichender und umfassender sein.
Vor einem Jahr hat die Sunrise-Bewegung ein Stipendienprogramm aufgelegt. Damit fördert sie die Ausbildung junger Menschen in den Bereichen Klimaschutz und Umweltgerechtigkeit. Auch die Columbia Sunrise Movement Gründerin Naomi Hollard will nach ihrem Uni-Abschluss im Mai ihr Stipendium wahrnehmen. Die Welt vor einer Klimakatastrophe zu retten, ist ihr wichtiger als eine Karriere als Neurowissenschaftlerin, sagt sie.
Wir leben in a historical moment.
Dies ist ein historischer Augenblick in der Geschichte der Menschheit. Es heißt jetzt oder nie. Soll meine Karriere der Mitarbeit an solch einem historischen Projekt im Wege stehen?
Die Sunrise-Bewegung will in diesem Jahr 100 Bürgerversammlungen abhalten, um den Green New Deal voranzubringen. Was das Engagement letztlich bewirkt, ob sich die Wirtschaft verändert und neue Gesetze zum Klimaschutz verabschiedet werden, ist ungewiss. Vermutlich müssen Amerikas Wähler am 3. November 2020 erst einmal Donald Trump abwählen und einen demokratischen Präsidenten oder eine Präsidentin und einen demokratischen Senat nach Washington schicken.
Es gab Zeiten, in denen wir in der Campus-Redaktion nicht für möglich gehalten hätten, dass es der Digitalpakt noch in diesem Halbjahr über die Ziellinie schafft. Nach viel Streiterei und einem Verhandlungsmarathon gab es dann doch einen Kompromiss, der heute ohne viel Aufregung endgültig durch den Bundesrat gegangen ist. Und damit ist klar, die Schulen in Deutschland bekommen vom Bund eine Milliardenförderung für ihre Ausstattung mit Computern und WLAN.
Die Mehrheit im Bundesrat war klar und deutlich. Alle 16 Bundesländer stimmten der Grundgesetzänderung zu. Dadurch kann der Bund den Ländern in den kommenden 5 Jahren insgesamt 5 Milliarden Euro für die digitale Ausstattung an Schulen bereitstellen. Für schnelles Internet, interaktive Tafeln oder andere digitale Lerngeräte. Das Geld wird nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel auf die 16 Länder verteilt. Also je nach Anteil an der Gesamtbevölkerung. Maximale Fördersumme pro Schule pro Jahr rund 25.000 Euro. Das erste Fördergeld soll noch in diesem Jahr fließen. Der Bundesrat hatte die geplante Grundgesetzänderung im Dezember gestoppt, weil die Länder einen zu großen Eingriff des Bundes in ihre Kompetenzen fürchteten. Bildung ist in Deutschland Ländersache. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat erreichte schließlich eine Lösung. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer von der SPD sprach von einem sehr gelungenen Kompromiss und von einem guten Tag für den Föderalismus.
Der Bundesrat hat den Digitalpakt Schule durchgewunken, Dagmar Pepping berichtete. Und wir widmen uns in dieser Woche einem Schulfach, das durchaus davon profitieren könnte und das polarisiert. Der Mathematik nämlich. Es gibt diejenigen, die bei Zahlen sofort die Schotten dicht machen. Und es gibt begeisterte Fans, die eine wirkliche Leidenschaft pflegen.
Mathe fürs Leben. Von Zahlen und Zusammenhängen.
Einer, der Feuer gefangen hat, ist Mathematikprofessor Christian Hesse. Er begleitet uns in unserer Themenwoche Mathe fürs Leben, um für seine Passion zu werben. Bei dem Mathematiker hat sich die spätere Berufung schon in der Kindheit abgezeichnet.
Ich habe früher in der Kindheit schon immer gerne Probleme ausgeknobelt, in Zeitschriften und so weiter. Ich war immer gerne von Problemen umgeben und das muss man natürlich mögen. Nicht? Also Mathematiker haben ständig Probleme und wenn sie eins gelöst haben, suchen sie sich gleich ein neues.
Ähnlich wie Christian Hesse geht es wohl auch Fabian Niesen. Der 19-Jährige liebt Zahlen, Gleichungen und knifflige Aufgaben. Während andere am Computer oder Handy rumdaddeln, sammelt er Preise bei der Mathe-Olympiade ein. Friederike Mühlender stellt uns das Mathe-Ass vor.
Das Schöne an der Mathematik ist, dass sie so logisch ist und die Sachen bauen aufeinander auf, verbinden sich und man sieht Zusammenhänge, die man vorher noch nicht gesehen hat. Und dass sie so logisch ist und ja, unfehlbar ist vielleicht das falsche Wort, aber so in die Richtung, das finde ich so wunderschön.
Wenn der 19-jährige Fabian Niesen über Mathematik spricht, leuchten seine Augen. Schon immer hat ihn die Welt der Mathematik fasziniert, mit all ihren Regeln, Formeln, Strukturen und Rätseln. Schon in der 6. Klasse nimmt er zum ersten Mal an der regionalen Mathematik-Olympiade teil und bekommt direkt den ersten Platz. 2 Jahre später tritt er dann sogar gegen Matheasse aus ganz Deutschland an.
Es war natürlich ein cooles Feeling, da zu sitzen und zu wissen, okay, ich kämpfe jetzt gegen alle anderen aus Deutschland. Das war schon ein cooles Gefühl. Es ist jetzt aber nicht so, dass wir da die ganze Zeit über Mathematik sprechen oder nur uns Formeln an den Kopf werfen. Wir machen da schon noch so Spieleabende, sitzen, quatschen.
Mittlerweile hilft der Mathe-Student aus Bonn selbst dabei, die Mathe-Olympiade zu organisieren, korrigiert die Aufgabenbögen und gibt regelmäßig besondere Workshops für Schulklassen.
Die Mathematik an sich kann auch sehr lebhaft sein. Das würde ich auch nicht behaupten, dass es das jemals war, so eine staubtrockene Wissenschaft. Und durch diese Workshops, was wir jetzt anbieten, wollen wir den Schülerinnen und Schülern zeigen, dass Mathematik auch was anderes sein kann, als in der Schule was lernen und nur noch anwenden, sondern auch ein bisschen selber drauf kommen und Zusammenhänge sehen, die Tiefe der Mathematik verstehen.
In die Tiefe der Mathematik taucht Fabian Niesen dabei besonders gerne ein. Am liebsten tüftelt er an mathematischen Beweisen.
Diese Logik dahinter zu finden, das finde ich sehr cool. Das ist auch interessant an der Mathematik. Wir sind so weit und haben schon viel erforscht, aber es gibt immer noch Fragestellungen, von denen keiner weiß, ob sie stimmt. Sowas reizt mich sehr.
Besonders angetan haben es ihm dabei die Primzahlen.
Primzahlen sind sogar tatsächlich ein großer Teil unseres Alltags. Sie sind wichtig für Verschlüsselung, aber sie sind auch an sich so schön, es sind so außergewöhnlich einzigartig im Vergleich zu den anderen Zahlen, weil sie ja nur durch sich selber und durch die Eins teilbar sind.
Und dass es von denen unendlich viele gibt, kann er mal eben aus dem Stegreif beweisen.
Angenommen, wir haben nur endlich viele Primzahlen, dann kann ich die alle miteinander multiplizieren und die Zahl, die dabei rauskommt, ist durch jede der Primzahlen teilbar, weil ich habe die ja miteinander multipliziert. Und wenn ich dieses Produkt, die Zahl, die dabei rauskommt beim Multiplizieren, plus 1 rechne, ist die Zahl durch keine der Primzahlen mehr teilbar. Das heißt, sie ist selber schon wieder eine Primzahl.
Für Fabian Niesen gehört Mathe fest zu seinem Leben. Neben seinem Studium und seinem Engagement im Hausdorff Center for Mathematics ist er außerdem in der Mathe-Fachschaft der Uni Bonn. Und die ist ganz anders, als viele denken, sagt Fachschaftsvorsitzende Marina Richter.
Wie so eine große Familie. Also man kommt so rein und ist einfach willkommen. Man hat ja irgendwie immer so dieses Klischee von Mathematikern im Kopf und so die Fachschaft ist so zum größten Teil einfach das Gegenteil davon. Also du hast so viele herzliche Menschen hier und weltoffene Menschen. Also ja, man fühlt sich einfach pudelwohl.
Im Gemeinschaftsraum der Fachschaft machen es sich die Studierenden gemütlich. Auf dem Tisch in der Mitte liegen Kekse und Süßkram. Die Stimmung ist offen und fröhlich. Vor allem die Liebe zur Mathematik haben hier alle gemeinsam.
Wenn zum Beispiel 2 Autos nebeneinander stehen und sich die Ziffern da drauf jeweils zu 10 ergänzen, fällt mir sowas sehr schnell auf. Oder dass, wenn 2 nebeneinander sind und es sind beides Primzahlen. Oder wenn ich generell Zahlen sehe, ich rechne sehr gerne aus, ob es eine Primzahl ist oder nicht.
Erzählt die 25-jährige Jana Schmidt. Und auch Fabian Niesen kennt das.
Wenn ich in einem Raum bin und die Decke hat eine gewisse Anzahl an Lampen und ein paar davon sind kaputt, dann suche ich darin meistens Muster darin. Dann fällt mir auf, okay, es sind beides durch drei teilbare Zahlen. Also die, die aus sind, sind durch drei teilbar und die, die an sind, sind durch drei teilbar. Und irgendwie ist jede fünfte aus oder jede vierte ist an, irgendwie sowas. Das passiert dann auch relativ häufig.
Zusammenhänge erkennen, versteckte Verbindungen aufdecken, Rätsel lösen. Auch das ist Mathematik. Was genau er in Zukunft mal machen möchte, das weiß der 19-Jährige noch nicht so genau. Eines aber wünscht er sich.
Mathematik wird mir aber hoffentlich immer weiter, beispielsweise durch die Mathe-Olympiade und dadurch, dass ich da Vorlesungen halte, weiter erhalten bleiben. Das ist so die Verbindung zu Mathe, die ich wahrscheinlich mein ganzes Leben lang hoffentlich erhalten kann.
Ja, diese Begeisterung für Mathe wünschen sich wohl alle Lehrerinnen und Lehrer, aber längst nicht jeden Schüler, jede Schülerin nehmen sie mit in ihrem Unterricht. Woran das liegt, das wollen wir wissen ab 14 Uhr morgen in unserer Sendung Wie kann Matheunterricht besser werden? Sie können gerne Ihre Antworten liefern, entweder Sie schreiben uns campus@deutschlandfunk.de oder Sie rufen uns an 0800 4464 4464. Campus und Karriere war das. Mein Name ist Stefanie Gebert und wir verabschieden uns heute mit der Meldung, dass die Kultusminister der Länder dafür sorgen wollen, dass sich in der Schulzeit alle einmal übers Grundgesetz gebeugt haben. Zum 70. verlangt die KMK, jedem Schüler eine Ausgabe des Grundgesetzes auszuhändigen. Wir hier beim Deutschlandfunk haben keine komplette Ausgabe zur Hand, aber eine dezidierte Meinung dazu in unserer neuen Rubrik. Die hören Sie kurz vor den Nachrichten.